Lass uns Platz nehmen. Wer nach der Erde leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein. Was für ein glorreicher Tag wird es sein. Dann können wir unsere ganzen Schmerzen, unsere Armut, unsere Schwierigkeiten, unsere Sorgen, unser Kummer, ja, unsere Probleme, wir können alles vergessen und sagen, ich lasse alles hinter mir, nach mir die Sintflut. Das wird ein Tag sein, ein glorreicher Tag. Halleluja. Mein Thema ist heute Morgen Voraussetzungen für die geistliche Reife. Was muss ich tun, dass ich wirklich eine wunderbare Frucht werde? Ein schöner Apfel, ein schöner Kürbis, eine schöne Pflaume oder was weiß ich, eine schöne Traube. Einfach, was muss ich tun, um die Erfüllung meines Lebens zu erreichen? Das ist mein Thema heute. Was muss ich tun, um zu wachsen, um Fortschritte zu machen? Was muss ich tun, um vorwärts zu kommen, das Ziel zu erreichen? Wer nach der Erde leid, Arbeit und Pein. Hier muss ich kämpfen, hier muss ich arbeiten, hier muss ich mich abmühen, hier muss ich mich abplagen, hier muss ich meine Opfer bringen, hier muss ich meine Probleme lösen, hier muss ich Antworten suchen. Aber was sind das alles? Was ist das alles, was ich hier alles bringen muss? Was muss ich tun, dass Gott sich in meinem Leben offenbart und Wirklichkeit und Realität wird? Wir haben gute Themen gehabt diese Woche. Die Funktionen des Glaubens, Antwort Gottes auf unser Leben, dass wir warten müssen, bis Gott antwortet. Voraussetzungen für ein erfülltes Leben, für das geistliche Leben. Einfach auf Gott warten, weil nichts erzwingen. Eine Frucht muss wachsen. Zuerst gibt es Blüte, oder zuerst gibt es Knospen, dann gibt es Blüte, dann schließlich irgendwie entsteht eine kleine Frucht, man wird befruchtet noch davor. Lass uns die Natur ansehen. Und so wie es in der Natur ist, so ist auch geistlich unser Leben, unsere Entwicklung. Und dann irgendwann ist dann der Apfel da, die Frucht da. Welche Frucht auch immer. Alle Früchte, alles, was wir genießen können, was uns Freude macht, worauf die ganze Natur angelegt ist, hat seine Zeit, braucht seine Zeit. Ich kann nichts übers Knie brechen. Es dauert einfach so lang, bis wir soweit sind. Dann lebe nach der Offenbarung Gottes, war gestern das Thema, und heute über die Voraussetzungen für die geistliche Reife. Was muss ich tun? Ein Schritt, was mir ganz arg wichtig ist, was wir tun müssen, ist einfach gehorchen. Wem soll ich gehorchen? Dem Pastor? Soll ich gehorchen? Meiner Mutter, meinem Vater, meinen Eltern? Wem soll ich gehorchen? Eigentlich, ich soll mir selbst gehorchen. Und das ist so schwierig, manchmal so kompliziert, sich selbst zu gehorchen, der inneren Stimme zu gehorchen, was der Geist einem sagt, dem Heiligen Geist, Gott in uns, Jesus in uns, der Heilige Geist in uns, um einfach diesem zu gehorchen. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Damit die Gnade Gottes in uns wirkt, damit wir nicht nur etwas leisten, etwas tun müssen. So eine Frucht muss gar nichts tun, um dass Frucht entsteht. So eine Frucht muss nur sich gefallen lassen. All das, was an ihr geschieht, dass die Bienchen kommen, dass die Schmetterlinge kommen, dass die Fliegen kommen manchmal, dass die Wespen kommen und was weiß ich, was für Biester manchmal auf einen so einstürzen und einen angreifen. Wir müssen das alles erdulden. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, war in diesem Lied. Dieser Liederdichter hat wirklich erfasst, um was es wirklich geht. Nicht nur, dass wir Sonnenschein genießen, dann kommen Regen, dann kommen Stürme, da kommen alles Mögliche über ein Menschenleben hinweg, bis wir zu einer Frucht werden. Es geht nicht so schnell, es geht nicht von heute auf morgen, es braucht alles seine Zeit. Ich muss dann als nächstes auch wollen, dass ich wirklich eine Frucht werde. Ich möchte auch einige Gedanken eingehen. Wir müssen manchmal vieles über unser Leben ergehen lassen und verkraften. Ich muss seelische Trockenheit erdulden, dass es mal nicht regnet, dass es mal nicht das gibt, was ich mir wünsche, dass nicht alle meine Wünsche in Erfüllung gehen. Auch in unserem christlichen Leben, geistlichen Leben, gehen nicht alle Wünsche, nicht alle Träume in Erfüllung. Vieles muss einfach über unser Leben hinweggehen und dann erleben wir schließlich durch diese alles hoch und tief, durch all diese möglichen Krisen, wir reif werden. Wir reifen durch die vielen Krisen, durch die vielen Stürme, durch die vielen Anfechtungen, durch die vielen Versuchungen, ja, durch dieses Hin und Her geschüttelt und gerissen werden. Ich muss vieles ertragen und deshalb auch wir als Christen, wir müssen einiges ertragen, bis wir reif werden, bis wir erwachsen werden, bis wir mündig werden, bis wir auf unsere eigenen Füße stehen, bis wir unser Leben gestalten können, bis wir das werden, was wir sind. Ich denke nur, hier diese Voraussetzungen für unser Wachstum, was muss ich alles tun? So ein Baby, wenn es ein Kind geboren wird, zuerst krabbelt es auf alle vier, dann versuchte sich aufzurichten. Und wir haben so oft uns versucht aufzurichten. Manchmal hat es geklappt, manchmal hat es nicht geklappt. Wir sind hingefallen. Und dann lernt man laufen. Ich weiß nicht, wenn du mal Kinder gesehen hast, Kinder beobachtet hast, wie sie anfangen zu laufen. Zuerst mal denken, sie können alles und dann fallen sie wieder hin. Und dann wieder aufstehen und wieder hinfallen und wieder aufstehen und wieder hinfallen. Auch Christen müssen lernen, hinfallen und aufstehen. Die meisten Christen, das habe ich diese Woche ganz klar versucht herauszustellen, viele Christen müssen damit fertig werden, ich mache Fehler, ich falle hin, ich schieße Böcke oder ich mache Dummheiten. Das gehört zum Leben dazu, Brüder und Schwestern. Nicht nur immer, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Wir stehen auf und denken, ach, wie wunderbar, ich komme. So, ich denke an meine Kinder, die strecken die Hände aus, ich komme und dann liegen sie wieder auf die Nase. Und so ist das christliche Leben auch. Da liegen sie wieder auf der Nase. Wir denken, ich kann das. Aber wir lernen, indem wir hinfallen und wieder aufstehen. Wir lernen aus unseren Fehlern. Und du kannst nicht genug Fehler machen, um klug zu werden. Deshalb schäm dich nicht an deine Fehler. Schäm dich nicht auf deine Niederlagen. Schäm dich nicht auf dein Versagen, auf dein Zu-Kurz-Kommen. Das gehört alles zum Leben, Leute. So, weißt du, ich habe gestern auch versucht, oder vorgestern versucht, zu sagen, guck mal, die großen Manager, die großen Firmen, die groß geworden sind, die Weltfirmen, also die global agieren und so weiter, diese Firmen. Und in Silicon Valley ist eine These, die sie herausgegeben haben. Scheitere so oft du kannst und scheitere früh. Und weißt, durch das Scheitern werden wir klug, aus den Fehlern lernen wir. Je mehr du scheiterst in deinem persönlichen Leben, desto ja raffinierter wirst du, klüger wirst du, geschickter wirst du, ja, und desto fortschrittlicher wirst. Und so sind die ganzen globalen großen Firmen wie Facebook und Google entstanden. Ja, durch Scheitern, das ist nichts. Aber was ist jetzt richtig? Ständig Versuche machen. Schäm dich nicht an Versuchen und Unternehmungen. Und ja, du scheiterst, schmeiß es hin, schüttel es ab. Deutsche können das nicht. Die denken, da ist mein ganzes Leben zerbrochen. Aber wir werden klug durch Schiffbrüche, durch Stürme, durch Versagen, durch, was weiß ich, Voraussetzungen für geistliche Reife. Ich suche das nicht, aber das kommt von selbst. Und je mehr du da frei bist und unkompliziert bist, unverklemmt bist, viele Christen sind verklemmt, kein Christ darf keinen Fehler machen. Weißt du, wir stammen nicht von den Pharisäern, nicht von den Juden ab. Wir sind Menschen, wir sind Deutsche. Und wir versagen, wir experimentieren an unserem Leben. Und ich darf an meinem Leben experimentieren, auch als Christ. Das ist nichts. Dann versuche ich mit ihm. Das esse ich, das schmeckt mir oder das schmeckt mir nicht. Also ich muss immer wieder mal experimentieren, versuchen. Mit dem, das nützt mir und das andere nützt mir nicht. Deshalb sei mutig und sei kühn, nicht nur keine Fehler zu machen, sondern auf die Fehler zuzugehen und einfach probieren. Gott vergewaltigt uns nicht. Er überstülpt mir nicht irgendwie seinen Segen und sagt, jetzt musst du so und so und so machen. Nein, ich darf experimentieren. Ich sage, lieber Gott, das ist nicht so für mich. Das ist nicht meine Art. Dafür bin ich nicht geschaffen. Dazu bin ich nicht belastbar. Das verkraft ich auch nicht. So, mich trägt die Gnade Gottes. Was ich bin allein aus der Gnade Gottes. Es ist nicht mein Verdienst. Einfach Gott liebt mich. Gott liebt mich, wenn ich hinfalle und wieder aufstehe. Und wieder weiterrenne. Und wieder hinfalle und wieder aufstehe. Und wieder hinfalle und wieder aufstehe. Und wieder hinfalle und wieder aufstehe. Und das geht ständig. Ständig mit mir. Mein Leben hängt von Willen Gottes, dass Gott mich gewollt hat, dass ich endlich irgendwann mal kapiere, dass ich mit Gott übereinstimme, Voraussetzungen für ein erfülltes Leben, für geistliche Reife ist, ich muss eigentlich das werden, was Gott ist. Gott in mir muss sich realisieren, muss sich verwirklichen. So, lass Gott hier einfach in deinem Leben wirken. Er ist derjenige, der dein Leben mitgestaltet. Einfach gib ihm Raum und sag, Gott, das hast du mich so veranlagt, das hast du so in mir angelegt, das ist meine Art Veranlagung, dass ich als Mensch mich nicht aufgebe, dass ich immer wieder mal versuche, dass ich mich wieder aufraffe und wieder weitermache. Meine Erlösung, alles was ich brauche, ist schon auf Golgatha vollbracht, ich muss nichts mehr tun. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe und dann, da ist die Freude, es ist alles getan, alles bezahlt, Vollpension, alles inklusiv. Ich muss nur sagen, ja Herr, und mehr nicht. Alles andere passiert von selbst. Er hat mich gerettet, er hat mich teuer erkauft, er hat 30 Silberlinge, haben wir heute Morgen gesungen, für mein Leben bezahlt. So teuer bist du, 30 Silberlinge, mehr hat es nicht gekostet. Das ist also eigentlich ein Sklavenpreis. Und das war Jesus, der für sich hingegeben hat. Und nun liegt es an mir, an jeden Einzelnen von uns, wie wir weitermachen, an dem, was Gott in meinem Leben hineingelegt hat. Und jeder hat alles, was er braucht. Und jeder Mensch ist gleichgestaltet. Das sind nur die Vorzeichen ein bisschen anders. Aber jeder Mensch ist gleichgestaltet. Es liegt an uns, wie wir überleben, wie wir überwinden, wie wir mit Dingen fertig werden, wie wir sie verarbeiten, einfach durch deinen Fleischwolf gehen lassen. Und das ist dann deine Wurst. Und dann verkaufst du Matute-Salami. Oder wie sie, was für ein Salami es auch immer sein mag. Verstehst du, es ist deine Wurst. Mach aus deinem Leben das Optimale. Und was du machst, das ist gemacht. Und was du nicht machst, ist nicht gemacht. Wenn du vorankommen willst und so weiter, dann musst du öfters mal Dinge probieren. Ist das was für mich? Ist das wirklich alles für mich? Ist das alles, lieber Gott, was ich habe? Manche Leute sind so selbstzufrieden, so, ja, das reicht mir. Ich bin getauft, ich bin kein Kind Gottes, ich bin in der Gemeinde, ich singe Halleluja und ich weiß, was in der Bibel drin steht, wo, vielleicht womöglich, wo das noch steht, das reicht mir. Nein, es reicht uns nicht, dieses Bibelwissen. Wir müssen voll von Gott, vom Heiligen Geist, das Voraussetzung für Reife ist, einfach am Weinstock, am Apfelbaum hängen bleiben, mit dem Herrn verbunden sein. Das ist die eine große Voraussetzung, mit Gott verbunden zu sein. Und dann ist es egal. Da gibt es auch mal faule Früchte am Baum. Am Baum gibt es nicht immer perfekte Früchte. Weißt du, so nach DIN-Norm, Euro-Norm. Wir möchten, dass jeder Apfel gleich groß ist und dass die Gurken gerade sind, so in der Euro-Norm, verstehst du? Nein, auch das andere, diese Vielfalt. Gott hat so vieles in unserem Leben hineingelegt und jeder Tag ist anders. Jede Stunde ist anders. Jeder Augenblick ist anders. Es gibt faule Früchte, aber es gibt auch gute Früchte. Und wo es gute Früchte gibt, gibt es auch faule Früchte. Lass uns ganz ehrlich sein. Lass uns nicht so super fromm sein und religiös werden. Es gibt Menschen, die sind mal glücklich, manchmal sind sie auch traurig. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe, das ist unser Weg hier auf dieser Erde. Es geht rauf und es geht runter. So, Voraussetzungen für geistliche Reife, das ist mein Thema heute Morgen. Es gibt Menschen, die mag der liebe Gott, die freut sich mal, und das ist der Tag des Herrn. Weißt du, wir haben verschiedene Situationen. Petrus, guck mal, der lebt mit dem Herrn Jesus und eines Tages sagt er, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Der Heilige Geist hat mir das gezeigt, ich weiß. Und das nächste Mal muss der Herr Jesus sagen, Satan hinter mir, dem gleichen Menschen. Wir haben manchmal den Teufel und wir haben manchmal den Herrn Jesus in uns oder den Heiligen Geist. Du bist nicht immer nur auf der Gotteswelle oder auf der negativen Welle. Nein, du bist manchmal auf verschiedenen Wellen. Manchmal gehst du unter und sagst, Herr, hilf mir, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Das ist, wie wir reifen, durch die Krisen. Es ist so wichtig, dass wir nicht den Bogen in unserem Leben überspannen. Ich muss perfekt sein, ich muss heilig sein, ich darf kein böses Wort sagen, ich darf nicht negativ denken, ich darf nicht irgendwie mich aufregen oder wütend werden oder ärgerlich werden oder zornig werden. Oder traurig sein. Es liegt an mir, wie ich das Leben gestalte und wie ich das Leben lebe. Es liegt nicht an Gott. Es liegt an mir, wie ich die Stunden nehme, wie ich mein Leben gestalte. Viele Menschen sind müde geworden. Einfach dieses Auf und Ab, dieses Auf und Ab. Ist das wirklich Christenleben? Ja, das Christenleben ist Auf und Ab. Eine schöne Melodie geht rauf und runter. Eine positive Entwicklung auch in der Wirtschaft. Schau diese Diagramme, wie sie gestaltet werden. Es geht auf und ab. Man hat mal Fortschritte, man hat mal Gewinn, aber manchmal hat man auch Verluste. Auch Verluste gehören zum christlichen Leben. Was sind die Voraussetzungen zur Reife? Jesus hat manchmal über Jerusalem geweint und manchmal hat er sich gefreut auf die Menschen dort und die Kinder und die Jünger haben gerufen, Hosianna, Hosianna. Wir müssen einfach leben, mit dem Leben, wie das Leben einfach kommt. Wie das Leben uns begegnet. Wir können es nicht raussuchen. Alles, das Leben ist nicht planbar. Es kommt, es begab sich. Auch beim Herrn Jesus, es begab sich ständig, permanent. Und Jesus sagt auch zu den Gläubigen, zu den Christen und so weiter, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Das, was dabei rauskommt. Das, was dabei sich entwickelt. Das, was für Ergebnisse man hat, für Resultate man hat. Das ist, darauf kommt es an. Wann ist man ein Christ reif? Lass uns darüber nachdenken. Wann bin ich unreif? Oder so, wie lange bin ich unreif? Weißt du, wir möchten darüber nachdenken. Eine Frucht gedeiht, wenn die äußeren Voraussetzungen stimmen. Und deshalb ist es so wichtig, dass meine Voraussetzungen stimmen, dass ich mit dem Herrn verbunden bin. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, wenn ich einfach nur mit dem Herrn Jesus gehe. In der Bibel heißt es hier, der gute Mensch bringt, sagt Jesus, bringt einen guten Schatz aus seinem Herzen hervor. Gute Menschen bringen gute Schätze, gute Früchte. Böse Menschen bringen, ja, böse Früchte, böse Schätze, was das Herz voll ist. Wenn unser Herz von Jesus voll ist, wir bringen gute Früchte. Auch wenn was daneben ist. Was ganz wichtig ist für eine Frucht, ist die Düngung, ist die Bearbeitung, ist, wie sich der Gärtner sich mit uns beschäftigt. Also ein Kulturbaum, ein Fruchtbaum, wie sich der Gärtner sich abgibt. Der beschneidet einen, der behackt einen. Und der Herr sagt von diesem Feigenbaum, ich bin nun schon 3 Jahre vorbeigegangen und der Gärtner schon ein paar Mal umgegraben davon. Was das Herz voll ist, das bringt dieser Baum als Frucht. Und Gott sucht Früchte an uns. Nicht nur Blüten und nicht nur Blätter. Es gibt ein altes Lied, ach Blätter nur, verstehst du, nicht nur. Und das, viele Christen sind nur Blätterchristen oder Blütenchristen. Die Blühen sind so schön in der Frühlingszeit, aber dann das ganze Jahr über sind sie sauer und bitter. Gott sucht Frucht. Und zuerst ist es wichtig, dass wir in ihm bleiben, dass wir voll Heiligen Geistes sind, dass wir mit dem Herrn leben. Das sind diese Voraussetzungen für gute Frucht. Wenn du keine gute Frucht bringst, dann geht es dir auch nicht gut. Und ein Baum ist erst glücklich, oh, der Apfel. Auch wenn die Kinder mit den Steinen da drauf schmeißen und die Äste abbrechen und was weiß ich und einfach die Frucht versuchen runterzuschlammern, versucht ja die Frucht mit Gewalt runterzuholen. Aber der Baum gibt die Früchte her. Er sagt, bitte, dafür bin ich da. Ich bin da, um gute Früchte euch zu geben. Auch ein Christ ist erst äußerlich glücklich, wenn er Frucht hat. Wenn du keine Früchte hast, du bist unglücklich, bei dir fehlt etwas, du bist unzufrieden, du bist krank, dir fehlt was. Ein kranker Baum bringt keine gute Früchte. Nur saure Früchte, nur die Früchte werden gar nicht reif, die Früchte reifen gar nicht aus. Als wenn dann die Reife kommt, da ist die Zeit schon vorbei. Da gibt es keine Früchte mehr. Da will auch gar kein Mensch mehr die Früchte haben. Jesus sucht Frucht, echte Frucht, bleibende Frucht. Und er erwartet Ergebnisse von meinem Leben. Als Christ, willst du mein Jünger sein? Folge mir nach, mach das Gleiche, was ich tue. Bring die gleichen Resultate, die ich bringe. Rede die gleiche Sprache, die ich spreche. Tue die gleichen Werke, die ich tue. Und in der Bibel heißt es vom Heiland sogar, er sagt, und ihr, wenn ihr mir nachfolgt und den Heiligen Geist habt, ihr werdet Größeres tun als ich. Stell mal sowas vor. Dafür ist nicht nur so ein kleiner Faust groß, sondern wie ein Kürbis. Stell mal sowas vor. Da hängt er runter. Der Herr Jesus erwartet, dass wir unser Ziel erreichen, die Ziele, die er für unser Leben gesteckt hat, nicht die ich mir gesteckt hatte. Ich möchte das und das sein, ich möchte das und das erreichen. Nein, die er in meinem Leben gesteckt hat. Und die Voraussetzungen, ein guter Gärtner und ein guter Bauer, der will gute Früchte haben. Nicht nur allgemein so, wie alle anderen auch. Er will das Allerbeste aus dem Boden herausholen. Er erwartet gute Frucht, er erwartet, dass wir uns vermehren, das ist Gottes Wille. Und Gott hat die Menschen geschaffen, das ist das Natürlichste aller Dinge. Das Natürlichste aller Dinge ist, dass wir uns vermehren, dass wir die Erde erfüllen, dass wir die Menschen glücklich machen mit unseren Früchten, dass die Menschen zufrieden sind und sagen, guck mal, so einen Menschen habe ich schon immer gesucht. Von so einem Menschen bin ich begeistert. Der Liebe ausstrahlt, der Gutes redet, der immer positiv ist, der immer freundlich ist, der immer lächelt, der sanftmütig ist. Denk an die Frucht des Heiligen Geistes. Das sind verschiedene Aspekte, werden hier angesprochen. Gott erwartet Frucht und dass wir uns vermehren. Ich habe nichts gegen die Schwule, aber ich will jetzt über die Schwule etwas sagen. Gott will keine Schwule haben, Unzucht und so weiter. Da entsteht nichts, durch Unzucht entsteht nichts. Schwule sind unzüchtige Menschen, in aller Liebe. Sie beschäftigen sich nur mit ihrer Art. Und jetzt komme ich auf die Christen. Die meisten Christen sind schwul, in aller Liebe. Lasst mich nur sagen, Römer 1, die beschäftigen sich nur mit ihresgleichen. Verstehst du, Männlein mit Männlein, Weiblein mit Weiblein. Verstehst du, also der Pfingstler, Pfingstler beschäftigen sich mit Pfingstler, Charismatiker beschäftigen sich mit Charismatiker, Katholiken mit Katholiken, Protestanten mit Protestanten. Ja, Und das sind Schwule, geistlich Schwule. Römer 1, liest mal, da steckt eine große Botschaft, hat nichts mit Sex zu tun. Nichts mit Sex zu tun. Weißt du, nur mit Gleichgesinnten. Ich liebe nur die, die mir sympathisch sind. Aber Schwule können sich nicht gegenseitig befruchten. Verstehst du, das funktioniert nicht. Du brauchst ein Plus und ein Minus. Du brauchst Männlein und Weiblein. In aller Liebe. Viele Christen schmoren im eigenen Saft. Ach, Herr, hier ist gut sein. Lass uns gleich ein paar Hütten bauen. Dir eine, Moses ein und Elia ein. In aller Liebe. Wir brauchen die Andersartigkeit. Was sind die Voraussetzungen, um fruchtbar zu sein und zu reifen? Ich brauche diese ganzen Bienchen in aller Liebe. Und unser Senat macht so großes Propaganda oder so große Reklame, man soll auf seinem Balkon seinen Bienenstock hinstellen. Weil es in unserer Stadt bald gar keine Bienen mehr gibt. In aller Liebe. Ja. Wir lieben nur unsere Typen, das ist mein Typ. Dieser Bruder ist mein Typ, diese Schwester ist mein Typ. Aber was, der Herr Jesus hat verschiedene Typen. In seiner Gemeinde, in seiner Nachfolge, der hat einen Petrus, den Großmaul, der immer Sprüche macht, immer der Erste sein, immer sich vordrängt. Dann ist es der Johannes, dieser zarte und liebliche Jünger Jesus. Dann ist er Thomas, der Zweifler. Dann ist sind die Söhne des Zebedeus immer so Revolte, immer so Patrioten, immer wir Deutsche oder wir Amerikaner oder wir Russen und so weiter, immer diese Patrioten. Aber Gott will, dass wir alle Typen lieben. Wir reifen, indem wir uns ergänzen, indem wir uns gegenseitig ein bisschen abreiben. Ja? Aber nein, wir wollen ja unter uns bleiben. Weißt du was, wenn wir unter uns bleiben, wir haben Unzucht. Das ist Unzucht. Unter uns zu bleiben, ist Unzucht. In aller Liebe, denk, was du willst. Die meisten Christen sind geistlich schwul. Das beobachte ich mehr und mehr. Ich will dich nicht beleidigen, aber das ist der Fall. Sie sind geistlich inkompetent. Sie sind nicht zeugungsfähig. Du kannst nur Menschen erreichen, wenn du zu den anderen hingehst, die draußen sind. Ich war in Atlanta, in den USA, und der Pastor hat gesagt, Geschwister, tretet nicht aus den Vereinen raus, geht in die Vereine, missioniert in die Vereine. Dort sind die Leute, die Jesus brauchen. Ihr habt Jesus, ihr kennt Jesus, ihr seid Kinder Gottes. Ihr kommt in den Himmel, aber die müssen noch in den Himmel gebracht werden. Und er hat die Leute ermutigt, im Fußballverein einzutreten, in was weiß ich, in welche Vereine auch immer. Er hat die Leute ermutigt, rauszugehen zu den Leuten. Sonst betreiben wir Unzucht oder Inzucht. Und das ist, was die Bibel sagt. Vermeidet Unzucht. Unzucht ist, dass wir nur uns selbst produzieren. Uns nur selbst verwirklichen. Voraussetzung für geistliche Reife. Christen, die schwul sind, die sind unfruchtbar. Die befruchten sich nicht gegenseitig. Weißt du, die sind auch gar nicht geschlechtlich reif. In aller Liebe. Ich will nur, dass du es verstehst, was los ist in dieser Welt. Nur wir unter uns. Ach, es ist so schön, Kind Gottes zu sein. Es ist so schön, in der Gemeinde zu sein. Es ist so schön, weißt du, in diesem geborgenen Kreis, wo zwei oder drei zusammenkommen, da ist Jesus mitten unter uns. Ja. Aber Jesus sagt, geht hin in alle Welt. Hör mal, was er sagt. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Alle Kreatur, auch die komischen, brauchen Jesus. Viele sind geistlich untauglich für eine Beziehung. Sie sind geistlich untauglich, sie sind geistlich verstümmelt. Sie vermehren sich nicht, sie sterben eines Tages aus. Und deshalb stirbt die Christenheit doch so langsam aber sicher aus. Die gehen nicht mehr unter die Leute, die vermischen sich nicht mehr unter die Leute. Die arbeiten nicht mehr mit den Leuten zusammen. Unsere göttliche Bestimmung ist, seid fruchtbar und mehret euch. Und wie kann man sich vermehren? Indem man ja zu den Leuten hingeht, wo die Leute sind. Schwule können sich nicht vermehren. Die können sich nur gegenseitig versauen und gegenseitig sich ablecken oder was auch immer. Verstehst du? Das ist ihre Art und ihr Lebensstil. Aber vermehren können sich nicht. Lies Römer 1. Und darum hat Gott die Menschheit oder diese Leute hingegeben. Weißt du, es fängt gleich, die Briefe fangen gleich so Gnade hart an die Römer 1, da kommen gleich die Briefe der Apostel, dahingegeben. Viele Menschen sind dahingegeben, weil sie nur Inzucht betreiben, nur für sich selbst. Oh Herr Jesus, hier soll gut sein, lass uns gleich eine Hütte bauen. Aber der Herr Jesus schickt uns zu Menschen, die besessen sind, die ganz anders sind. Um wachsen zu können, müssen wir dorthin gehen, wo wir wachsen können, wo der Nährboden gut ist. Halleluja. Neben dem Standort ist der Nährboden das Wichtigste. Und dann kommt noch ein Punkt, was ganz arg wichtig ist für geistliche Reife, dass wir beschnitten werden. Nein, das ist für die Moslems oder für die Juden. Aber wir Christen lassen uns nicht beschneiden. Doch, wir müssen uns mehr beschneiden lassen als die Juden und die Moslems. Weißt du, diese ganzen wilden Triebe. Weißt du, was das ist? Ja, die wilden Triebe. Ohne Beschneidung wächst du als ein Wildling auf. Johannes 15, Vers 2. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben bringen, schneidet er ab. Alle Zweige, die keine Frucht bringen, schneidet er ab. Aber die Frucht tragen Reben, die beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Und wenn du wirklich Frucht bringen möchtest, reif werden möchtest, du musst beschnitten werden. Mehr als Juden und Moslems zusammen. Ja, die ganzen wilden Triebe, die ganzen wilden Argumente, was auch immer ist. Beschneidung dient, dass die Energie sich auf das Wesentliche konzentriert, die ganze Naturkräfte, was so in den Pflanzen hochsteigt, dass der Saft wirklich sich auf die Frucht konzentriert. Und wir müssen lernen, als Kinder Gottes, uns viel mehr auf die Frucht zu konzentrieren, nicht nur auf diese wilden Triebe, dass wir den Platz ausfüllen, dass die Kirche voll ist, dass die Gemeinde voll ist, dass das Haus voll ist. Nein, dass gute Früchte an unserem Leben sichtbar werden. Christen verschleudern so viel Energie für wilde Triebe. Lass uns ganz ehrlich sein, für wilde Triebe, nur für ihr Vergnügen, dass sie so wunderbar aussehen. Einfach nur fürs Äußere, das ist ihnen so wichtig, für unnötige Aktivitäten, die nichts bringen. Sie engagieren sich für Dinge, die überhaupt zwecklos sind, die interessiert kein Hahn. Nebensächlichkeit. Wir beschäftigen uns so viel mit Nebensächlichkeit, dass die Haare stimmen, dass die Nase stimmt, dass die Ohren richtig abstehen. Ja, lass uns ehrlich sein. Weißt du, wie das Äußere, wie der Mensch aussieht. Aber Gott sieht das Herz an. Wir sollen uns viel mehr auf das Herz konzentrieren. Wie ist dein Herz? Was nützt es, wenn du äußerlich perfekt bist und innerlich ein dreckiges Herz hast? Und aus dem Herzen kommen dann alle möglichen dummen Gedanken. So viele Christen beschäftigen sich für unnötige Auseinandersetzungen, unnötige Aktivitäten. Sie engagieren sich für so viele Sachen, die Gott gar nicht befohlen hat. Denk drüber nach. Voraussetzungen für ein erfülltes Leben, für geistliche Reife. Sie dreschen Stroh, hauen rein und klopfen und klopfen und da kommt nichts mehr raus. Machen sehr viel Krach. Aber da passiert nichts. Da kommt nichts raus. Da ist kein Korn dabei. Und Gott sucht Körner. Er hat genug Stroh. In dieser Welt gibt es genug Stroh, meine lieben Geschwister. Gott sucht Körner. Sie sitzen dann, wenn ich so die Christen angucke, sie sitzen für eine Konferenz, in eine andere Konferenz, in dieser Tagung, in jener Tagung. Das dient alles nur dem Fleisch. Außer Spesen ist oft nichts gewesen, dann nachher am Schluss. Sie beweihräuchern sich recht. Bruder, kommst du hier nach vorne, Schwester? Du bist ganz wichtig. Vergiss, der Herr kümmert sich gar nicht um die wichtigen und unwichtigen Leute. Wie sieht dein Herz aus? Gott sieht das Herz. Und oft ist der Arme viel besser für Gott. Der habe nichts, der tauge nichts. Und ich habe schon diese Tage, ja, ich habe sehr viel gelernt in den letzten Jahren, Jahrzehnten, wo Gott mich geführt und geleitet hat. Weißt du, Gott liebt die tauge nichts. Er hat das erwählt, was nichts ist vor der Welt. Aber der Herr Professor, Herr Doktor, Herr Pastor, Herr Bischof, weißt du, die Bischöfe und die Pastoren sind die größten Heuchler in der Welt. Ich denke nur, ich bin so schockiert über unsere Geistlichkeit. Die sind dort mit den Moslems zusammen auf dem Tempelberg, da verstecken sie ihr Kreuz schnell irgendwo in dem Talar. Sonst sind sie ganz offen und strecken den Bauch raus mit dem Kreuz. Und dann, wenn es darauf ankommt, wo sie extra ihren Glauben bekennen sollten, da verkriechen sie sich und verstecken sich von den Moslems. Sie wollen nicht erkannt werden. Aber genau das Kreuz ist das Zeichen des Lebens, der Rettung und der Erlösung. Ja, viele Christen sind nur Namenschristen, sind nicht zur Verherrlichung Gottes. Wir sollen Christus bekennen. Das ist also etwas, wo wir uns nicht schämen. Der Jesus sagt, wer sich meiner schämt und mich nicht bekennt vor den Menschen, den will ich auch nicht bekennen vor meinem himmlischen Vater. Mit denen will ich nichts zu tun haben. Die sind alles Böcke und Ziegen. Die wollen nur ihre Nase hochstrecken und nur das, was oben ist, abnagen und abfressen. So, wir werden beschnitten, dass der Saft besser in die Zweige kommt und fließt, dass wir unsere Kraft nicht verplempern für sinnlose Zeit, dass wir unsere Mittel, unsere Finanzen, unser, ja, was wir sind, was wir können, unsere Fähigkeiten nicht verplempern für vergängliches Plunderzeug. Reife ist eine gesunde Entwicklung einer Persönlichkeit, dass der Mensch in Gottes wird, Gott ähnlich, Jesus ähnlich. Gesundes Wachstum braucht seine Zeit, auch als Christ. Weißt du, ich halte nichts von schnellen Christen, jetzt bekehrt, Halleluja, werde jetzt ein Ältester, werde jetzt ein Pastor. Nein, du musst wehren und wachsen und dich entwickeln zu einer geistlichen Persönlichkeit. Und das braucht Zeit. Bis ein Mensch eine Persönlichkeit wird, vergehen Jahre, Jahrzehnte. Da musst du so viele Prüfungen machen, so viele Tests bestehen. Auch Christen müssen sich gesund und geistlich entwickeln. Die Bibel sagt, jagt nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Ich weiß nicht, ob du das weißt, was überhaupt Heiligung ist. Nicht, dass du jetzt so einen Heiligenschein bekommst. Das ist zu wenig, das kannst du auf jedem Jahrmarkt kaufen. Aber du brauchst wirklich die innere Heiligung, die innere Zubereitung. Viele Christen wissen gar nicht, was das ist, sich von Gott formen zu lassen, von Gott sich kneten zu lassen. Die Bibel sagt, Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton. Da wirst du geknetet, da wirst du geknappelt und da wirst du gedreht, da wirst du, ach was weiß ich, was alles mit dir passiert. Er ist der Töpfer und ich bin der Ton. Gott will unsere emotionelle Gesundheit, dass wir in unserem Gefühlsleben ausgeglichen und ausgewogen sind, nicht immer hoch, himmelhoch jauchzen, sondern wieder zu Tode betrübt, ich kann nicht mehr. Und Geschwister, betet für mich. Nein, wir sollten ausgewogen, ausbalanciert sein, emotionell. Und unsere Gerechtigkeit muss besser sein, heißt es in der Bibel, hat sogar Jesus gesagt, unsere Gerechtigkeit muss besser sein als der Schriftgelehrte und der Pharisäer. Und die sind schon super fromm. Unsere Gerechtigkeit, deine und meine Gerechtigkeit muss besser sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Stell dir mal vor, was es ist. Du musst heiliger sein als die. Weißt du, ich tue keiner Fliege was. Ja, du musst noch frömmer sein als das. Als der Franz von Assisi. Reife ist Charakterbildung. Und Charakter, weißt du, du kommst mit diesem Charakter auf diese Welt, mit deinem alten Wesen, mit deiner alten Natur. Und es muss jetzt gebildet werden. Und Charakterbildung ist eine Herzenssache, eine Herzensangelegenheit. Das kommt von innen. Das kannst du nicht machen. Das kannst du nicht erziehen. Auch nicht mit der Peitsche. Der Charakter ist so etwas, ja, wie das Wasser für ein Schiff. Es trägt uns. Es bestimmt uns. Und es ist so wichtig, dass wir, das trägt mich, mein Charakter, mein Wesen, meine Natur. Meine Eigenart. Und jeder hat seine Eigenart. Die meisten sind Eigenbrödler. Aber wir müssen unsere Eigenart entwickeln. Und nicht nur Eigenbrödler, so komischer Kauz sein. Komische Schwester, komischer Bruder. Wenn wir den Charakter Gottes haben, dann haben wir automatisch alles, was wir brauchen. Dann sind wir ihm gleichgesinnt. Und lass uns teilhaftig werden der göttlichen Natur. Das ist unser Charakter. Dass wir göttlicher Natur teilhaftig sind. Das sind die Voraussetzungen für Reife. Ein Apfel bringt Äpfel. Der wird keine Birnen bringen, keine Bananen. So, jeder Baum bringt nach seiner Art die Frucht, wie seine Art ist. Und die Frage, die mich beschäftigt heute Morgen ist, was für eine Art sind wir? Sind wir Kinder Gottes? Sind wir wirklich Jünger Jesu? Oder wir sind Moslems, Buddhisten, Hinduisten oder was weiß ich, Atheisten oder Esoteriker. Wir sollen unsere Art bringen, die Art Jesu Christi, die Art des Heiligen Geistes, die Art des himmlischen Vaters. Reife Frucht ist ein reifer Charakter. Wie gut ist mein Charakter? Denk drüber nach. Schau dich im Spiegel mal an. Betrachte mal deinen Charakter, nicht nur dein Gesicht. Dein Charakter solltest du viel öfters betrachten. Sind wir schon so abgerundet und auspoliert und geschmirgelt und gesalbt und geölt, wie der Herr Jesus Christus war? Ohne Kanten und ohne Ecken? Oder sind wir so kantig, böckig? Schau dich im Spiegel. Ich habe mich so erschreckt mal. Ich bin in München im Deutschen Museum mit meiner Familie. Ich gehe rein und ich gehe durch so einen Spiegelsaal, war es. War eine besondere Ausstellung. Ich gehe rein und plötzlich sehe ich mich selbst als Adolf Hitler. Ich habe mich so erschreckt. Ich habe gedacht, Himmels Willen, wo bin ich da hingeraten? Wer bin ich? Und dann bin ich in einen anderen Saal reingegangen. Da war ich ganz dünn, wie eine Bohnenstange. Und im anderen Raum war ich ganz dick, wie ein Kürbis. Verstehst? Und wir sehen manchmal gerne im Spiel das, was wir gerne sein möchten. Aber was sind wir wirklich? Und die Ausstellung damals war, in jedem Menschen steckt ein Teufel, in jedem Menschen steckt ein Adolf Hitler, in jedem Menschen steckt ein Stalin, in jedem Menschen steckt ein Mao Zedong, in jedem Menschen, ja, stecken Dämonen rein. Je nachdem, was dir entgegenkommt, wie du da reinkommst, war ich sehr entsetzt. Plötzlich bin ich da mit einem schönen Schnauzer. Ja. Denke, wo bin ich da hingeraten? In welche Gesellschaft bin ich da? In welcher Zeit bin ich da versetzt? Konnte der Heilige Geist uns schon so verändern und verwandeln, dass wir Jesus ähnlich sind? Jesus ähnlich. Wie war Jesus? Wie war Jesus? Denk drüber nach. Teste mal deine Persönlichkeit. Wie bewältigst du dein Leben? Bewältigst du dein Leben so, wie Jesus es bewältigt hat? Er hat sich alles angenommen, was alles passiert. Im Stall geboren zu werden, als Wanderprediger durch die Lande gezogen, nicht anerkannt, nicht gelobt groß, verachtet, gekreuzigt und was weiß ich, verspottet. Kannst du dich selber annehmen, so wie Jesus sich angenommen hat, als der Sohn des allmächtigen Gottes? Kannst du auch die lieben, die dich nicht lieben, die dir unsympathisch sind, die dir missfallen? Also, die mag ich also absolut nicht. Ja? Und genau das ist, was Jesus will. Jesus will, dass wir alle Menschen lieben. Ich habe diese Tage eine Bibelstelle gelesen, die habe ich noch nie gelesen gehabt. Gott will Gott aller Menschen sein. Gott will nicht der Gott der Deutschen sein, der Evangelischen, der Katholischen oder Pfingstler. Gott will der Gott aller Menschen sein, nicht nur der Juden und nicht nur der Moslems. Gott will Gott aller Menschen sein. Kannst du das akzeptieren? Denn Gott will sich in jedem Menschen verwirklichen. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur, den Zwergen, den Riesen und den Weißen, den Farbigen, predigt alle Kreatur. Da wird nicht gesagt, welche Kreatur, alle Kreatur, männlich, weiblich oder welches Geschlecht auch immer sein mag, predigt alle Kreatur das Evangelium. Kannst du die lieben, die abstoßend sind, die eklig sind, unausstehlich, unerträglich? Kannst du die Schwachen lieben? Und in der Bibel wird uns gelehrt, dass wir die Schwachen tragen dürfen. Und so stark wie das schwächste Glied der Gemeinde Jesu ist, so stark ist die ganze Gemeinde Jesu. So stark wie deine Fahrradkette ist, so stark ist deine Fahrradkette, wo dir das schwächste Glied der Fahrradkette ist. Kannst du die Schwachen ertragen? Weißt du, nicht die, die nur schwach spielen, ja, ihr müsst mich tragen. Nein, die wirklich schwach sind, die wollen, aber nicht können, nicht schaffen. Kannst du die Leute tragen? Wie gehst du mit denen um, die negativ dir gegenüber sind, die dich negativ behandeln, die dich beleidigen, Voraussetzungen für geistliche Reife, die dich immer nur anspucken, anpusten, anschubsen, dich beleidigen, dich hassen, dir Probleme machen? Wie reagierst du? Unsere Reaktion ist ausschlaggebend für unsere geistliche Reife. Wie gehst du mit denen um, die dich nicht lieben? Ich habe nicht gefragt, die dich lieben. Das ist kein Problem. Ach, aber die dich nicht lieben, die dich nicht grüßen, die einen Bogen um dich herum machen. Liebe ohne Früchte ist keine richtige Liebe. Voraussetzungen für geistliche Reife. Weißt du, kannst du mit Ablehnungen leben? Mit bösen Zungen, die über dir reden. Verstehst du? Und du hörst noch nebenbei sowas, wie dir da über dich, dein Leben schwätzen und dich beleidigen und dich kränken oder, weißt du, die sind dir gegenüber, die schleimen dir gegenüber, sind nett und freundlich und lächeln dich an und zeigen dir die Zähne. Verstehst du? Aber dann würden dich am besten zerreißen und auffressen. Wie gehst du mit solchen Leuten um? Kannst du sagen, oh Gott, das lässt mich kalt, es tut mir weh. Aber es muss dich kalt lassen können. Jesus ließ es auch kalt, als die Menschen ihn anspuckten und ihn hassten, mit ihm nichts zu tun wollten. Und diese ganzen Juden und Pharisäer, den Schriftgelehrten, die einfach ihn kritisiert haben und ihn ständig irgendwo Fehler in ihm gesucht haben, dass sie ihn kreuzigen könnten, steinigen könnten oder was auch immer. Kannst du mit Widerständen und Widersprüchen leben? Einer der Früchte des Heiligen Geistes ist Freundlichkeit. Freundlichkeit. Ja, Mann. Komm, weißt, du musst Humor haben, du musst Spaß haben am Leben und du musst das Leben auf die leichte Schulter nehmen. Verstehst? Viele Christen können das nicht, die sind zu tierisch ernst, einfach lächeln. Kannst du damit leben, wenn Leute ihr Wort nicht halten können, wenn sie leere Worte machen, leere Versprechungen machen, ich komme, ich hole dich ganz bestimmt ab, aber dann holen sie doch dich nicht ab, lassen dich 3-4 Tage sitzen.
Wollen wir die oft gar nichts zu tun haben? Wie gehst du damit um, wenn Menschen verantwortungslos sind, wenn sie gleichgültig sind, wenn sie undankbar sind? Da machst du alles, kriegst ihnen im Hintern fast rein und doch sagen sie nicht mal Dankeschön. Kannst du damit leben, wenn Menschen dir widersprechen, wenn sie dir nicht helfen, wenn sie dich nicht unterstützen? Kannst du damit zurechtkommen? Kannst du damit leben, wenn Menschen dich nur ausnützen und aussaugen? Frucht bringen. Unser Baum wird ausgenutzt. Die wollen nur die Frucht haben. Die wollen nur die Äpfel haben. Die wollen nur die Birnen haben. Die wollen nur haben. Und dass dieser Baum gibt. Und ein wahrer Christ gibt. Wo nimmt er das alles her? Und ich sage, das Geheimnis ist Voraussetzung für geistliche Reife, aus der Tiefe, aus den Wurzeln. Der Baum zieht den Saft hoch und bringt es dann in die Zweige, in die Äpfel, in die Frucht. Und er gibt. Ein wahrer Christ gibt. Und er hört nicht mehr auf mit dem Geben. Dann fragt man sich, wo nimmt er das her? Wer kein Gebetsleben hat, der kann nicht produzieren. Irgendwann ist er ausgelaugt und ausgebrannt. Und deshalb haben wir so viele ausgebrannte Burnout-Menschen. Wir müssen lernen, einfach aus der Tiefe herauszuleben, aus dem Glauben herauszuleben. Kannst du damit leben, wenn Menschen dich im Stich lassen, wenn Menschen dich kritisieren, dich beleidigen, dich ärgern, auf dich nicht hören? Du, das ist ein Kunststück. Weißt du, weitermachen, einfach weitermachen. Egal, ob die mir zuhören oder nicht zuhören. Wie ist dein Selbstwertgefühl? Eine reife Persönlichkeit. Weißt du, der macht seine Arbeit, der geht seinen Weg, der macht das. Ich habe mal einen Film gesehen, damals war noch der Felix da, Verstehen Sie Spaß? Und da war ein Künstler und die haben abgemacht, wenn der anfängt zu singen, da geht auf ein Signal, geht einer nach dem anderen raus. Und nur noch einer saß drin, das war der Felix. Der blieb im Saal sitzen. Aber dieser Tenor, dieser Künstler hat weiter gesungen, hat seine Augen zugemacht und hat geschmettert und hat sein Lied zu Ende gesungen. Und der Saal war leer, nur noch der eine saß da drin. Was würdest du machen, wenn du singst, wenn du ein Tenor, ein Superstar wärst? Und das war ein Superstar, wirklich ein großer Sänger, bekannter Sänger. Ich weiß nicht mehr den Namen, nicht mehr. Aber der hat einfach gesungen. Und da saß nur eine Person drin. Und dann gibt sich der Felix zu erkennen. Verstehen Sie Spaß? Und gibt sich zu erkennen. Wie haben Sie das ausgehauen? Sagte, ich habe nicht viele Leute gesungen. Er hat für mich selbst gesungen. Und ich wusste, ich kann mein Lied, ich bin perfekt, ich habe keinen Fehler gemacht, ich habe nichts falsch gemacht. Wenn die Leute nicht wollen, dann gehen sie nacheinander, dann sollen sie auch gehen. Ich habe für mich gesungen. Verstehst du? Und er hat es überstanden und er hat die ganze Mannschaft blamiert. Der Felix, wie haben sie das geschafft? Du bleibst auf der Linie. Weißt du, wenn du wirklich eine Qualität bist, wenn du eine Persönlichkeit bist, dann macht es dir gar nichts aus, ob die Leute gehen oder kommen. Ob jemand da ist oder nicht da ist. Der schmettert sein Lied weiter, der singt sein Lied weiter. Der Künstler wusste, ich habe nichts falsch gemacht. Und wenn du weißt, in deinem Leben, ich habe nichts falsch gemacht, ich diene dem Herrn, ich halte mich an sein Wort, ich verlasse mich auf den Herrn Jesus Christus, ich bin im Willen Gottes und ich singe für den Herrn. Und wenn du für den Herrn singst, für den Herrn dienst, für den Herrn predigst, für den Herrn betest oder zu dem Herrn betest, dann ist es voll wurscht und vollkommen egal, ob da jemand mithört oder nicht mithört. Eine reife Persönlichkeit zieht seine Sache durch. Nur Unreife schmeißen gleich hin und laufen weg, geben alles auf und sagen, mir hört keiner auf. Wenigstens der Felix ist noch da. Verstehst? Vielleicht der Kater oder wo, wer auch immer. Aber der hat weitergemacht. Der Gerechte flieht nicht, steht in meiner Bibel. Voraussetzungen für Reife. Wenn wir mit uns selbst übereinstimmen und ich weiß, ich bin für mich da, ich bin für Gott da, ich bin für den Himmel da, für die Ewigkeit da. Wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein ich in die goldenen Gassen ziehe ein, dann wird alles sich zeigen. Es war nicht vergeblich, es war nicht umsonst. Ich habe für mich und für Gott gesungen. Ja, wie hat der Künstler begeistert? Der hat mich inspiriert, schon lange her. Der Felix ist schon lange nicht mehr im Programm. Nur Ungerechte hauen gleich ab, schmeißen alles hin. Und die wollten sehen, was macht der Künstler? Hört er auf zu singen? Wird er unterbrochen? Fängt an zu stottern? Der hat die Augen zugemacht und weitergesungen. Und genau das ist, was du tun solltest in deinem Leben. Mach die Augen zu, hör nicht, sieh nicht und zieh dein Programm durch. Und du wirst merken, die werden staunen. Der Johannes schreibt in seinen Briefen einmal über solche Leute, die dann aufstehen und gehen und einen testen und versuchen, deinen ärgern wollen. Sie waren nicht von uns. Wären sie von uns gewesen, sie wären bei uns geblieben. Hartes Wort, aber wirklich. Das Leben sortiert schon selbst die faulen und die guten Fische aus. Die Faulen hauen gleich von selbst ab. Sobald es kriselt, sobald es schwierig wird, sobald es irgendwo knistert, sobald es irgendwelche Probleme gibt, ach nein, wir wollen uns nicht schuldig machen, wir wollen nicht hierbleiben, wir gehen jetzt lieber in eine andere Gemeinde oder wir schmeißen alles hin. Das sind faule Fische. Und die Netze sind meistens voll von faulen Fischen. Sobald ihre Wünsche nicht erfüllt werden, sobald sie nicht auf ihre Kosten kommen, da tauchen diese Ungerechten auf, unter. Nein, da gehe ich nicht hin. Weißt du, das ist, also ich möchte nicht miterleben, wie die Sache untergeht. Ja, so sind die Menschen. Meine Nichte, die hat mir diese Tage auf WhatsApp geschrieben, ich bin jetzt auf dem Jakobsweg und die waren da in Spanien, den Jakobsweg, da schon eine Woche ist sie unterwegs, sie hat Blasen an die Füße, sie weiß nicht, ob sie durchhalten wird. Verstehst? Du machst auch Blasen an den Füßen haben oder wo auch immer und du weißt nicht, halte ich das durch, schaffe ich das durch, aber ich will durchhalten. Sie ist extra von Heilbronn dort runtergefahren, um auf diesem Jakobsweg zu pilgern. Ja, Blasen an den Füßen. Voraussetzung für geistliche Reife ist, dass wir weitermachen. Dass wir weitermachen, auch wenn wir Blasen an den Füßen haben. Gib das Ruder nicht aus der Hand, auch wenn es schwierig wird und stürmisch wird. Respektiere deine Grenzen, respektiere die Grenzen anderer und mach weiter. Achte auf dein Leben, denn du lebst dein Leben und niemand kann dein Leben leben, außer du selbst. Lebe verantwortlich. Voraussetzung für die Reife. Kennzeichen der Reife ist, dass du verantwortlich bist für dein Leben. Ich muss da durchkommen, wie auch immer. Einfach durchkommen. Verantwortungsloses Verhalten bringt dein Leben in Gefahr. Wenn du dich verantwortungslos verhältst bei deinen Finanzen und was weiß ich, mit deiner Gesundheit, dann gerätst du in Chaos, kommst gar nicht durch. Wir sind vor Gott verantwortlich. Jeder einzelne von uns ist verantwortlich für sein Leben, nicht für das Leben anderer. Du kannst nicht mal für das Leben deines Bruders, deiner Schwester, deiner Mutter, deines Vaters, deines Sohnes, deines Kindes verantwortlich gemacht werden. Du musst nur für dich allein verantwortlich leben. Du bist verantwortlich für dich allein und sonst für niemand. Auch nicht für die Gemeinde. Wir sind verantwortlich vor Gott für unsere Zeit. Was mache ich aus meiner Zeit? Wir sind vor Gott verantwortlich für unsere Angelegenheiten, für unseren Besitz, für unsere Finanzen, für meine Familie, für meine Beziehungen, für meine Gaben und Talente, für meinen Charakter. Ich bin für mich verantwortlich. Und Gott wird mich zur Rechenschaft ziehen. Johannes, was hast du gemacht aus deinem Leben? Herr, ich habe die ganze Zeit geschlafen. Oder was weiß ich, was ich gemacht habe. Nur gelesen oder vor dem Computer gesessen. Was ist aus deinem Leben geworden? Wir werden so viele Fragen von Gott gestellt bekommen. Und Voraussetzung für geistliche Reife ist, dass ich die Initiative ergreife, dass ich selbst aktiv werde. Oh mein Gott, ich muss was tun. Nicht der andere. Lass doch die anderen im Boot sitzen bleiben. Herr, wenn du bist, rufe mich, lass mich zu dir kommen. So wie Petrus, ich will mit dir auf dem Wasser gehen, egal wo. Auch in die Hölle, wenn es sein muss. Oder ans Kreuz. Wir müssen selbst die Initiative ergreifen, selbst was unternehmen, selbst bitten, selbst suchen, selbst anklopfen. Na, ich schicke meinen Rechtsanwalt vor. Nein, du musst es selber tun. Geh selber hin und hau auf den Tisch. Du musst selbst etwas tun, selbst Entscheidungen treffen, selbst die Dinge in Gang bringen, selbst etwas auslösen, sonst passiert nichts. Es passiert nichts von selbst. Hör doch auf mit diesem Blödsinn endlich. Es passiert, der Wille Gottes geschieht. Nein, du musst etwas tun, Gott ist in dir und der Wille Gottes ist in dir. Du musst etwas unternehmen. Gib deinem Leben einen Ruck. Gib deinem Leben eine Struktur. Stell den Wecker, dass du morgens aufstehen kannst. Oder rufe jemand an und sag, bitte ruf mich an, dass ich geweckt werde. Steh selbst auf. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Und diese Aussage für Heilungen ist so großartig und so gewaltig. Der musste aufstehen, nicht die anderen, dass sie aufstehen. Der musste aufstehen. Der musste sein Bett nach Hause nehmen. Nicht, Bruder, kannst du mein Bett tragen? Schwester, kannst du mein Bett tragen? Nein, der muss es sein Bett auf die Schulter nehmen, die Matte zusammenrollen und nach Hause gehen. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Der muss selbst nach Hause gehen, da wo er herkam. Dort weitermachen. Was? Du willst das andere tun, steht in meiner Bibel. Tu du das zuerst selbst, mach das selbst. Setz selbst die Ziele. Lass dein Leben nicht fremd bestimmen. So viele Menschen werden fremd bestimmt. Die lieben nicht das wahre göttliche Leben. Sie sorgen nicht für sich selbst. Das macht das Amt. Das macht der Herr Doktor. Das macht der Pastor. Das machen die Geschwister. Nein, sorge selbst. Und dann, wenn du was falsch machst, dann kannst du dich selbst beschimpfen. Nur nebenbei. Mach selbst dein Leben interessant. Ja. Mach selbst, stoße selbst dein Leben an. Und du wirst merken, es passiert etwas. Und dann nimm selbst etwas. Erkenne, deine Handlungen ist deine Saat, die dann aufgeht. Und das, was du siehst, das wirst du auch ernten. Nicht mehr, nicht weniger. Wie wird man reif? Voraussetzung für die Reife. Weißt du, fang an, in der Wirklichkeit zu leben, nicht wirklichkeitsfern und fremd. Das, dein Leben hat Konsequenzen, hat Auswirkungen. Wenn du bestimmte Dinge tust, wenn du nichts tust, wird auch nichts passieren. So, und jetzt kann ich dir sogar schriftlich geben, mit Garantie und Stempel, es wird nichts passieren. Akzeptiere die Tatsachen, nütze die Zeit, gestalte dein Leben. Das bist du. Und scheue keinen Aufwand für dein persönliches Leben. Was du tun kannst, das ist, was Gott in dir hineingelegt hat. Das ist möglich. Denn Gott wird dir keinen Wunsch geben, was unmöglich ist. Gott gibt uns nur mögliche Wünsche, mögliche Bedürfnisse. Weißt du, ich als kleiner Junge, ich saß in der Schule, ich war gut in der Erdkunde und ich habe die ganze Karte, große Karte, habe ich über mein Bett hängen lassen, aufgehängt. Wir haben keine Bilder gehabt, aber die Karte hat uns von der Schule gegeben. Da war Russland von St. Petersburg bis Wladiwostok. Und ich habe immer geträumt, ich möchte endlich mal durch Russland reisen. Von St. Petersburg bis nach Wladiwostok. Bis Wladiwostok habe ich nicht geschafft, aber habe in Sibirien geschafft. Von Petersburg bin ich schon durch Moskau gereist, bis nach Ural und drüber hinaus. Das bin ich schon. Weißt du, das war mein Traum. Als Junge, als Bub. Und ich bin viel in Russland gewesen in meinem Leben. Und deshalb, ich war begeistert. Fang an, wieder zu träumen von deinem Leben. Gib deinem Leben einen Traum. Und triff gute Entscheidungen. Tu was. Wenn du nichts tust, dann entscheiden andere über dein Leben. Und bestimmen dein Leben. Und dann musst du natürlich auch die Folgen tragen. Deshalb, du hast dein Leben in der Hand. Natürlich passiert auch so vieles, wenn du auch richtig denkst und das richtig tust. Ich weiß von meinem Leben auch. Also guten Menschen passieren auch schlechte Dinge. Da kann ich nichts dafür. Das ist der Lauf der Dinge. Auch die schlechten Dinge dienen mir zum Besten. Halleluja. Auch die negativen Dinge. In aller Liebe. Auch wenn das nicht so kommt, wie ich gerne hätte. Wenn wir gesund und normal sind und nüchtern sind, erreichen wir die wichtigsten, die Dinge, die wir uns vorstellen, von denen wir uns vorschwebt. Aber ich war schon weiter als Wladiwostok. Ich war in Philippinen, ich war in Singapur, ich war in Asien. Ich war schon ein bisschen weiter, als damals die russische Sowjetunion mir die Karte gezeigt hat. Weißt du, fang an, dir Ziele zu setzen. Und du wirst erreichen. Gott will uns inspirieren, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir uns weiter entfalten, dass wir Hindernisse überwinden, dass wir besonders über die Schwierigkeiten wegkommen, und die Schwierigkeiten machen mich zu einer Persönlichkeit. Da habe ich mich durchgesetzt. Da habe ich mich behauptet. Da bin ich wieder Mann gewesen. Da habe ich wieder gezeigt. Da habe ich wieder gesagt. Da habe ich wieder getan. Verstehst? Behaupte dich. Lerne dich zu behaupten als Mensch. Eine Voraussetzung zur Reife ist Ehrlichkeit. Sei aufrichtig. Viele Menschen sind unehrlich. Die leben da in Fata Morgana, die schweben auf Wolke Nummer 7, die sind bei Olymp da irgendwo weit drüber hinweg. Durch Unehrlichkeit entsteht so viel Leid. Du blockierst jede Entwicklung in deinem Leben. Wir reifen, wenn wir ehrlich sind, zu uns ehrlich, zu dir selber ehrlich. Ist das wirklich alles, was du hast? Hast du das wirklich gewollt? Will das der Herr? Bist du mit Gott einverstanden? Nicht nur mit den anderen Menschen, sei ehrlich zu dir selbst. Unehrliche Menschen kann Gott nicht segnen. Was ist Ehrlichkeit? Wir begegnen gleich im Evangelium, Johannes-Evangelium, als Nathanael zu Jesus geführt wird. Da, wir haben den Messias gefunden. Oh Leute, wir haben den Heiland gefunden. Dann sagt er, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Und dann sagt Jesus, als er den jungen Burschen da anschaut, diesen Nathanael, so verliebt wie er da war damals, oh, ein wahrer Israelit, in dem es kein Falschten. Verstehst du? Der war kritisch. Was kann Gutes aus Nazareth kommen? In dem ist kein Falsch. Kann der Herr Jesus auch von deinem Leben das sagen? In dir ist kein Falsch. Lebst du in Ehrlichkeit? Oder spielst du Theater? Frommes Theater? Trägst du eine Maske? Hast du irgendeine andere Rolle, dass du gar nicht bist? Wir sind feine Maxe manchmal, so bilden uns was vieles ein. Weißt du, wir machen uns so viel vor, wir machen anderen Leuten was vor, aber vor allem, wir machen uns selber so viel vor. Sei ehrlich. Und Unehrlichkeit macht einen krank. Lebe nach dem Herzen, nach der Seele. Dir soll es so gehen, wie es deiner Seele geht. Das ist Ehrlichkeit. Seele, du verdienst das. Du bist würdig. Lebe kein Doppelleben. Heuchle dir selber nichts was vor. Und Jesus sagt, ihr Heuchler, ihr seid so fromm und ihr seid so religiös, aber bei euch stimmt es vorne und hinten nichts. Ihr spielt Theater. Die Juden, die waren Pharisäer. Und unsere Gerechtigkeit muss besser sein als die der schriftgelehrten Pharisäer. Lebe in Übereinstimmung mit Gott und mit dir selbst. Alles, was nicht aus dem Glauben kommt, heißt es in meiner Bibel. Alles, was nicht aus dem Geist Gottes kommt. Alles, was nicht durch die Offenbarung entstanden ist. Und wir haben diese Tage gehabt, lebe nach der Offenbarung Gottes. Das ist Sünde. Alles, was nicht offenbart wurde, was Gott dir nicht in dein Herz gepflanzt hat. Aber du lebst es aus und tust und weißt gar nicht mal, warum du das tust. Ja, du tust nur das, und das ist Ehrlichkeit, was Gott dir gezeigt hat. Und manchmal gehst du sogar in die falsche Richtung, macht nichts, Gott wird dich schon korrigieren. Denk an Jona, da wird er schon einen Fisch verschaffen, der dich wieder ans Land bringen wird. Eine der wichtigsten Voraussetzungen, um geistlich zu reifen, ist, dass wir Gott kennen. Dass wir Gott kennen. Wie Gott ist, was Gott meint, was das bedeutet, und dass wir ohne Gott, ohne Jesus Christus, ohne dem Heiligen Geist nichts tun können. Was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Lass das Wort zergehen mal. Was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Was ich lebe, muss aus Gott kommen. Und da muss ich immer wieder fragen, ist das wirklich von Gott? Ist das wirklich von der Bibel? Ist das vom Teufel? Ist das von Menschen? Von wem ist das? Wer hat mir das eingetrichtert und eingebläut? Von wem habe ich das? Wer hat mich inspiriert? Wer hat mich befruchtet, geschwängert? Was trage ich da aus eigentlich? Ich lebe ein Leben von dem Herrn Meier, aber nicht mein Leben. Oder von Herrn Müller oder Frau Müller. Gott will, dass du dein Leben lebst. Von wem habe ich das, was ich habe? Frag dich. Mein Thema ist Voraussetzungen für geistliche Reife. Von wem habe ich das, was ich habe? Die Idee über Gott. Dreieinigkeit oder Viereinigkeit oder welche Einigkeit auch immer. Oder gar keine Einigkeit. Von wem habe ich die Wünsche und die Träume und die Veranlagung, diese Charakterart? Wer hat mich so angesteckt und infiziert? In einer Pfingstler Bibelschule, da war ein guter Bibellehrer, der hat wirklich ganz toll gelehrt. Und er hat immer, wenn er die Salbung hat, hat er immer den Kopf schief gehalten. Und eine ganze Generation von Bibelschülern, die aus seiner Klasse kamen, wenn die gesegnet werden wollten, das hat zu denen gar nicht gepasst. Ich kenne bestimmt 7, 8 Pastoren aus dieser Klasse, die auch so bei mir in der Gemeinde waren. Wenn die anfingen wirklich, wenn der Heilige Geist anfing zu wirken, haben sie immer den Kopf schief gehalten. Und irgendwie hat jemand gefragt, warum halten Sie den Kopf immer schief? Ja, das hat unser Bibelschullehrer so gemacht. Weil, wenn er gesalbt und gesegnet war, du sollst keine Kopie von niemand sein. Du bist ein Original. Halleluja. Und du musst nicht den Kopf schief halten. Von wem hast du die Haltung, die Denkweise, die Anschauung, die Sicht, das Gefühl, die ganzen Gefühlsregungen? Wenn du denkst, wenn du gesegnet und gesalbt bist, dann musst du mit den Händen wedeln und wackeln. Das ist vielleicht amerikanisch. Aber vielleicht bist du ein Slave. Und du fängst an zu weinen. Slaven weinen. Und die Italiener fangen Opera zu singen. Ja. Ist das wirklich von Gott? Die Antwort sollte dein Leben bestimmen? Ist das wirklich von Gott? Kannst du sagen, ja, das ist vom Herrn oder nein, das ist nicht vom Herrn? Diese Wünsche, diese Bedürfnisse, mach die Steine zu Brot. War das vom Herrn oder war das nicht vom Herrn? Du musst lernen zu unterscheiden, ist das vom Himmel oder nicht vom Himmel? Ist das von Gott oder nicht von Gott? Und erst wenn es dir klar ist, das ist doch vom Teufel. Ich soll was machen. Weißt du, ist es so wichtig, dass wir wirklich die Voraussetzungen bringen für eine geistliche Reife? Wenn es mir klar ist, das ist nicht von Gott, dann muss es für mich als Alternative sein, das ist dann bestimmt vom Teufel. Und dann wehe mir. Wenn ich dann das zulasse, wenn ich das dulde, wenn ich das annehme, wenn ich dann anfange zu zucken, wenn meine Nerven durchgehen. Ich sehe so viele Bilder in YouTube von christlichen, charismatischen Versammlungen. Da zucken sie, da wälzen sie sich auf dem Boden. Was weiß ich, was sie da machen. Ich muss mich fragen, ist das von Gott oder nicht von Gott? Und wenn es nicht von Gott ist, dann ist es vom Teufel für mich. Ganz einfach. Ich rechne da gar nicht so viel und denke auch nicht so viel nach. Und ich kaufe auf nicht alles ab. Weißt du, wenn du geistlich reifen willst, du musst ehrlich zu dir selber sein und einfach dich nicht mit Dingen abgeben, die nicht von Gott sind. Verstehst du? Dann fängst du auf zu suchen. Verstehst du? Und zu zittern und was weiß ich, zu wackeln und dich zu wälzen. Der Teufel zittert. Überleg einmal, der Teufel zittert, sobald er das Wort Jesus hört. Fällt er gleich in Ohnmacht. Wälzt sich auf dem Boden. Weißt du, lebe nach richtigen Vorzeichen für dein persönliches Leben in der Musik. Und Peter, du kannst mich korrigieren, wenn ich was falsch sage. Aber ich habe, mein Vater hat uns getrillt und getrillt mit Musik. Er hat selber im Theater gespielt und Musik gemacht. Und wir Kinder sollten Musikinstrumente lernen. Und jeder von unseren und meinen Geschwistern kann wenigstens ein oder zwei Instrumente spielen oder manchmal sogar noch mehr. So, und er hat uns getrillt und getriezt. Ihr müsst lernen, Noten lernen und so weiter. Und ganz arg wichtig bei der Musik sind die Vorzeichen. Dieser Schlüssel, verstehst du, Notenschlüssel, ist ganz arg wichtig. Ob du im Bass bist oder Sopran oder Alt spielst, weißt du, dieser Notenschlüssel ist so wichtig. Oder diese ganzen Vorzeichen sind so wichtig in Kreuze oder Bs. Die sind so wichtig, wie du spielst, wie die Musik ist. Um zusammenzuspielen mit anderen Leuten, sind die Vorzeichen so wichtig. Nicht die Noten. Die kannst du vergessen. Die kann man aufheben zwischendurch. Ja, so ist es, mein Lieber. Die kannst du auflösen und wieder umwandeln und weiß ich. Aber die Vorzeichen, die müssen stimmen in unserem Leben. Die Vorzeichen. Und auf die Vorzeichen kommt es an. Wenn die Vorzeichen nicht stimmen, da kannst du perfekt sein in der Musik. Du kannst die Griffe gut beherrschen, du kannst die Noten beherrschen, du kannst alles spielen. Es ist alles falsch. Die Vorzeichen, das was vorne angegeben wird, das ist so wichtig, Kreuz oder B. Und dann musst du anfangen zu transformieren. Und es ist ganz einfach, die Zahl 7, mal so oder so, verstehst du, nach unten oder nach oben. Selbst wenn du noch so perfekt und noch so ehrlich bist, noch so anständig bist und alles richtig machst, und selbst wenn bei dir jeder Griff sitzt, der Schlüssel, die Vorzeichen, die sind ausschlaggebend für die Musik. Und das ist auch für das christliche Leben, die Vorzeichen. Wenn bei dir das nicht stimmt, ist alles falsch. Selbst wenn du noch so fromm und so gläubig, so ehrlich, so aufrichtig bist, noch so Gott hingegeben bist, ist alles falsch, wenn die Vorzeichen nicht stimmen. Deshalb mag Gott nicht das Geplärr und die Musik der heutigen Christenheit, weil sie nicht harmonisieren. Die Vorzeichen sind nicht da. Bei Jazzmusik, weißt du, das spielt auch jedes nach seiner Art und Musik, aber die spielen alle in der gleichen Dur, im gleichen Akkord oder in den gleichen Akkorde. Auf die Vorzeichen kommt es an. Wenn die nicht stimmen, Brüder und Schwestern, dann ist die ganze Harmonie dahin und wir haben gar keine Harmonie mehr in der christlichen Szene. Jeder dudelt da nach seiner Art und Weise. Die Welt, das ganze Universum ist harmoniebedürftig. Voraussetzung für geistliche Reife ist harmoniebedürftig. Ist mein Thema. Alles wird gut. Und wir werden glücklich, wenn die Vorzeichen stimmen in der Musik. Und im Himmel wird sehr viel Musik gemacht. Vom Himmel kommt die Musik. Im Himmel wird Gott angebetet, im Himmel wird Gott gelobt und gepriesen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in Harmonie sind. Mit dem Schöpfer, mit der Schöpfung, mit dem Heiligen Geist, mit Gott. Und wenn die Vorzeichen stimmen, Dann kannst du jedes Instrument spielen, egal was für ein Instrument spielen. Du spielst richtig. Egal was für ein Christ du bist. Evangelisch, katholisch oder pfingstlerisch. Verstehst du? Wenn die Vorzeichen stimmen. Wenn Jesus das Zentrum deines Lebens ist. Halleluja. So einfach geht es. So einfach geht es. Da kannst du jede Tonart spielen. In jedem Tonfall. Und dann kannst du dich entfalten. Wenn ich so die Jazzmusiker mir angucke, weißt du, die spielen, jetzt fängt mein Bruder spielt schon lange Saxophon, weißt du, und da spielt, der macht die Augen zu und er spielt, er weiß, die Dur wird gespielt, 1, 2 und dann geht's los. Selbst wenn du vom Takt abweichst, die Vorzeichen sind so wichtig. Du kannst auch manchmal ein bisschen schneller und ein bisschen langsamer spielen. Das ist alles möglich. Und selbst wenn du total anders bist, aber die Vorzeichen müssen stimmen, und das ist der Wille Gottes. Wenn du weißt, ich spiele für den Herrn, so wie dieser Sänger, dieser Tenorsänger beim, verstehen Sie, Spaß, der singt für seinen Gott, der singt für die Musik, der macht weiter. So, es ist egal, ob du im Bass oder im Kreuz spielst, das eine erhöht und das andere erniedrigt. Die Voraussetzung für geistliche Reife ist Übung und Übung und Übung und immer auf die Vorzeichen achten. Ist das alles zur Ehre Gottes? Ist das alles zur Verherrlichung des Herrn? Ist das wirklich für den Himmel? Petrus schreibt ihm im 2. Petrus Kapitel 3, Vers 14, meine Lieben, weil ihr darauf wartet, darum setzt alle Hoffnung daran, dass eure Gemeinschaft mit dem Herrn durch nichts beeinträchtigt wird. Dass eure Gemeinschaft mit dem Herrn durch nichts beeinträchtigt wird. Bemüht euch, rein und fehlerlos vor ihm zu stehen. Entschuldigung. Und vor ihm zu bleiben, wenn er kommt, einfach, dass ihr vor ihm stehen bleibt. Begreift doch, unser Herr zögert nicht aus seiner Geduld, damit wir gerettet werden. Er zögert nicht. Und genau das hat uns auch unser lieber Bruder Paulus geschrieben. Du siehst, der Petrus bezieht sich auf Paulus, dem Gott große Weisheit gegeben hat. Harmonie. Sei mit Gott einverstanden. Und so viele Menschen sind in Disharmonie mit Gott, weil die Vorzeichen nicht stimmen. Sie sind in der Gemeinde, aber sie spielen nicht nach der Angabe, was vorne dran steht. Die singen da, was weiß ich, andere Dur, und dann wundert sich, dass es nicht klappt. Da gibt es Misstöne, Missklänge, und man nennt sogar in der Fachsprache Kakophonie. Weißt du, Kakophonie, das klingt gut. Verstehst, Kakophonie, wenn jeder nach seiner Art spielt, seine Melodie macht, seine Suppe kocht. Unsere Welt ist voller Kakophonie, voller Streitigkeit, Konflikte, Kämpfe und Kriegen, was auch immer sein mag. Alles Kakophonie. Gott sucht Harmonie. Weißt du, dass wir in Harmonie singen. Wir sind Gott ergeben, und wenn du wirklich im Geist bist, im Geist singst, im Geist betest, im Geist dienst, du bist in Harmonie mit Gott. Und die meisten wissen gar nicht, was es ist. Lies die Nachrichten. Überall fehlt der Friede. Dieses Vorzeichen, da fehlen die Vorzeichen. In der Ehe, in der Familie, in der Christenheit, in der Gemeinde, hin und her. Erwartet nicht, dass die Welt sich groß verändert. Brüder und Schwestern, hört mir diese Dummheit auf. Die Welt wird sich verändern. Nein, ich muss mich verändern. Und sobald ich mich verändere, wird meine Umgebung auch irgendwie verändert. Und so weiter. Die Bibel sagt, wir sollen uns nicht der Welt anpassen. Wir sollen unseren Weg gehen. Wir sollen unsere Melodie selber singen. Ein neues Lied hat Gott uns gegeben. In eine neue Harmonie mit Gott. Bete, dass Gott dich heiligt. Und da kommt noch ein Fremdwort, was ich verwenden möchte heute Morgen. Ist transformieren. Gott will, dass wir umgeformt, umgewandelt werden. Dass wir verwandelt werden. Dass wir transformiert werden. Verwandelt in das Bild seines Sohnes. Und Jesus betete vor seiner Kreuzigung, Johannes 17, Vers 17, heilige sie durch deine Wahrheit, denn dein Wort ist die Wahrheit. Das sind die Vorzeichen. In Kreuze. Kreuz erhöht, Halleluja. Und Bes erniedrigt. Aber wir möchten immer unser Bes haben, den dicken Bauch da. Und den Strich. Kreuz erhöht. Heilig ist in der Wahrheit. Du findest erst Harmonie, wenn du authentisch bist, wenn du das bist, was Gott von dir wollte. Wenn du zum Wort Gottes zurückfindest, dann wirst du transformiert, umgewandelt, umstrukturiert, dann wirst du harmonisiert. Oh, bei mir muss sich noch so viel verändern. Mit Gott und der Welt muss ich versöhnt werden. Nicht nur, dass ich mit Gott versöhnt werde. Mir reicht's nicht aus, nur mit Gott versöhnt zu werden. Ich muss auch mit der Welt versöhnt werden. Und Jesus starb am Kreuz, damit Gott mit der Welt versöhnt wird. Und er hat diese Versöhnung gebracht. Nicht, dass ich mit dem Leben versöhnt werde, mit meinen Umständen, mit meinem Alltag, mit meinen Nächsten versöhnt werde. Das ist, wozu Jesus in diese Welt kam und die Versöhnung geschaffen hat. Nicht nur mit Gott. Mit Gott ist ganz leicht versöhnt zu werden. Einfach in die Hände klatschen, du bist mit Gott versöhnt. Aber mit der Welt versöhnt zu werden, du, das ist Knochenarbeit. Bist du schon mit der Welt versöhnt? Mit deiner Geschichte, mit deiner Vergangenheit? Mit deiner Situation? Die Vorzeichen. Und so viele spielen noch nach den alten Vorzeichen, so was früher mal gemacht wird. Das ist alte Lied. Ja. Im Jazz ist noch etwas. Da kannst du sogar halbe Töne noch spielen. Noch halbe Musik machen. Aber das Wort Gottes ist tonangebend. Musik ist etwas Göttliches, etwas Universelles, ist eine Sprache. Ob die Chinesen oder die Deutschen, die Amerikaner, die Russen, alle sprechen die gleiche Sprache. Noten bleibt Noten, Notenschlüssel bleibt Notenschlüssel. Es ist Harmonie, was die Welt braucht. Es ist Harmonie, was du, was ich, was wir brauchen, Harmonie. Und Harmonie ist eine Voraussetzung für das geistliche Leben. Dass ich harmonisch bin mit meinem Schöpfer, harmonisch bin mit meiner Welt, harmonisch bin mit mir selber. Im Psalm 15, ein Lied Davids. Herr, wer darf in deinem Tempel kommen? Wen lässt du verweilen auf dem heiligen Berg? Gute Frage. Nur Menschen, die mit allem dem Herrn gehorchen und jederzeit das Rechte tun. Herr, wer darf auf dem Berg stehen? Wer ist es, die denken und reden die Wahrheit und ehrlich sind? Ja, die Wahrheit reden. Wer wird auf dem Berg stehen und wer wird in den Tempel gehen, die denken, wie du denkst und so weiter, die niemanden in Verruf bringen, die niemanden schaden, die niemanden verachten, die nicht falsch schwören, etwas versprechen und nicht halten. Lies mal Psalm 15. Wer wird auf dem Berg stehen und so weiter? Und so weiter, der den anderen keinen Nachteil zufügt, der das geliehene Geld sogar mit Zinsen zurückgibt und keine Zinsen verlangt. Ja. Wer wird auf dem Berg Gottes stehen, im Tempel Gottes stehen, die nicht zulassen, dass Menschen bestochen werden oder gekauft werden, nur fürs Geld etwas gemacht wird? Ein Mensch, der sich selbst daran hält, steht immer auf einem sicheren Grund, so endet dieser Psalm. Ein Mensch, der wirklich niemand verletzt, das ist Voraussetzung für geistliche Reife, dass sie wieder Menschen werden. Wir haben genug Teufel in dieser Welt. Und aus Teufelskinder sollen Gotteskinder werden. Das ist, was Gott möchte, transformieren. Das ist die neue Art, wie der Heilige Geist arbeiten. Auf welcher Stufe stehen wir eigentlich? Verwirklichen wirklich wir Herrn Jesus Christus? Sind sie anders als die anderen? Wie ist unser Charakter? Unser Charakter wird nicht automatisch verändert. Wir müssen dran arbeiten. Unser ganzes Wesen muss sich verändern. Göttliche Gaben in unreife Hände, das ist eine Katastrophe. Gottes Segnungen in ungeheiligte Menschenherzen ist Katastrophe. Da haben wir Hölle auf Erden. Deshalb haben wir so viel Streit und Knatsch in den christlichen Kreisen und Gemeinden. Unter Gläubigen, göttliche Gaben in unreife Hände. Gib mal einem kleinen Kind eine Pistole. Er schießt sich selbst noch. Mein Vater, der hatte so einen Streifen am Kopf gehabt. Ich habe ihn mal gefragt, Vati, was ist das? Sein Vater war Bürgermeister, der hat ein Gewehr zu Hause gehabt. Er nimmt das Gewehr, guckt ins Loch da rein, drückt ab und da war eine Kugel, das Gewehr war geladen und der Schuss ging an seiner Stirn vorbei. Er hätte sich selbst erschießen können. Du siehst, in Kinderhänden, er war nur damals 10 Jahre alt, charakterstarke Menschen, die haben einen göttlichen Charakter in sich und die sind mitgewachsen, mitgereift und wir wachsen in der Jüngerschaft. Jüngerschaft ist Charakterbildung letztendlich. Wir entwickeln uns zu dem reifen Mann in Christus. Zuerst sind wir Kindlein, dann sind wir geistliche Jugendliche und dann erst sind wir Väter und Mütter. Charakter muss weiterentwickelt werden durch Tests, Prüfungen, Lebenskämpfe. Und es geht nicht in einem einzigen Augenblick. Jetzt bin ich Christ. Halleluja. Ich komme in den Himmel. Gut, wenn du heute stirbst, kommst du in den Himmel. Aber wenn du noch länger lebst auf dieser Welt, da kann sein, dass du den Himmel verpasst. Heute, in dem Moment, wo du dich bekehrst, gehst du in den Himmel, wenn du gleich stirbst. Aber wir sterben nicht gleich. Charakter ist reife. Dass Gott uns formt, da musst du so vieles überwinden. Da liegen oft Jahre dazwischen. Da musst du so vieles sehen und behaken und bejeten und begießen. Ach, was weiß ich, was du alles machen musst, bis du was erntest, nach Galater 6, Vers 7. Und das ist Gottes Prinzip für unser Leben. Wir wachsen und reifen durch Dienen und durch Leiden. Wenn nach der Ehre Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen einmal ziehe ein. Weißt du, durch Leiden reifst du. Du reifst nicht durch Erfolge. Da wirst du nur stolz eingebildet und hältst die Nase ganz hoch wie eine Ziege. Aber durch Leiden, das ist das Prinzip Gottes. Wir reifen durch Weitergeben, durch Loslassen, durch Ergänzung von anderen, durch Dienen wird unser Leben aufgewertet. Wir reifen durch Konflikte, durch Verletzungen. Oh, Bruder Maduro, das hört doch mit diesem ganzen Unsinn auf. Aber das ist, wie wir reifen. Ich will dir helfen, sonst bleibst du hier unten und versauerst. Wir reifen durch Verluste, durch Versagen. Wir reifen durch Bleiben, indem wir in Jesus bleiben. Und ich bleibe bei meiner Entscheidung. Offenbarung Kapitel 2, Vers 10. Bleib in sein Gebot. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Sei getreu. Ja, lass dich nicht abbringen. Um reifen zu können, brauchst du Zeit und Ruhe. So eine Frucht, auch selbst wenn sie manchmal unreif noch gepflückt wird, die muss gelagert werden, bis sie reift. So erst im Januar, Februar, im Keller irgendwo. Du musst reifen. Und das braucht Zeit. Um zu reifen, muss man Stürme durchmachen, man muss sich bewähren, man muss reelle Aufgaben bewältigen und man muss auf Gott hören. Was sind die Voraussetzungen für ein reifes Leben, für ein vollendetes Leben? Wir reifen, indem wir vom Wort Gottes lernen. Wir reifen durch Schwierigkeiten, durch Unpässlichkeiten. Das passt mir nicht. Weißt du, wenn dein Leben so abläuft, dass dir alles passt, da brauchst du gar nicht mehr zu leben. Das ist sowieso alles normal. Aber durch Unpässlichkeiten. Lass uns drüber nachdenken. Voraussetzungen für ein reifes, geistliches Leben. Vater, ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest, was wirklich wichtig ist, was wir uns gewöhnen und abgewöhnen sollen, was wir ablegen und annehmen sollen, was wir loslassen sollen, was wir uns aneignen sollen. Herr, du zeigst uns, du öffnest uns die Augen, Heiliger Geist, du führst uns in die Tiefe der Gottheit und wir wollen wachsen und geistlich gesund werden und stark werden. Vater, ich preise deinen Namen und ich rühme deinen Namen, denn die, die Gott lieben, werden eines Tages strahlen wie die Sonne. Halleluja. Und das möchten wir. Wir möchten leuchten wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Macht und in ihrer Kraft, in ihrer Stärke. Segne uns heute, segne den ganzen Tag und segne meine Freunde und Geschwister und berühre sie geistlich, Herr Jesus, dass sie geistliche Menschen werden. Erlöse sie von der Ungeistlichkeit. Danke, Vater. Amen.